in Kanada sagt man not yet. Also man geht immer davon aus, jedes Kind kann dazulernen mit dem passenden Förderangebot, mit den passenden Medien und Materialien. Aber wir müssen eben wissen, wo steht das Kind jetzt und was ist sozusagen die nächste Leiterstufe, die es in seinem Bildungsprozess erklimmen kann.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Wenn wir Lernende heute so unterrichten, wie wir gestern unterrichtet wurden, nehmen wir ihnen ihr Morgen. Dieses Zitat stammt von John Dewey, einem amerikanischen Philosophen und Pädagogen im 19. und 20. Jahrhundert. Und was er gesagt hat, passt sehr gut zum Thema unserer heutigen Folge. Deutschland schneidet nämlich in Sachen Bildungsgerechtigkeit nicht gut ab. Das geht nicht nur aus dem OECD-Bildungsbericht hervor. Die Schere zwischen gut und schlecht ausgebildeten jungen Menschen in Deutschland klafft sehr weit auseinander und damit auch ihre Perspektiven für die Zukunft, ihr Morgen. Entscheidend für den Bildungserfolg ist in Deutschland noch zu oft der sozioökonomische Hintergrund. Die Superdiversität in Deutschlands Klassenzimmer trifft auf ein Schulsystem, das von Homogenität ausgeht. Und auch wenn wir die Konsequenzen davon durch Zahlen belegt vor uns sehen, kommt ein Wandel nur sehr schwer in Gang. Unsere Gästin heute möchte das ändern. Anne Slifka ist Professorin am Institut für Bildungswissenschaften an der Universität Heidelberg und sie sagt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Bildung. Wie der aussehen kann, das verrät sie uns heute. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist, liebe Anne.
Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Anne, wenn du an den Status quo des deutschen Schulsystems denkst, wie geht's dir damit?
Viele Baustellen. Wir befinden uns ja in einer Transformationszeit. Da ist es ganz normal, glaube ich, dass vieles im Fluss ist und ein erhöhter Handlungsbedarf besteht.
Wenn du sagst, es gibt viele Baustellen und das liegt auf der Hand, weil es natürlich eine Zeit von großen Transformationen ist, in der wir uns befinden, ist es immer wichtig, Prioritäten zu setzen. Was würdest du meinen, was ist denn die wichtigste Aufgabe, die für uns liegt?
Aus dem Schulsystem ein lernendes System zu machen, in dem die verschiedenen Akteurinnen und Akteure noch viel, viel stärker zusammenarbeiten als in der Vergangenheit. Das halte ich für die wichtigste Aufgabe.
Das heißt, so ein bisschen von der Ich-AG oder von der Einzelkämpferin hin zu einem gemeinsamen Ziel, zu einem gemeinsamen Weg. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer reinschauen, das deutsche Schulsystem wird, und ich glaube, das sieht und spürt jeder, der Vielfalt im Klassenzimmer nicht immer gerecht. Vereinfacht könnte man sagen, das Elternhaus bestimmt noch immer viel zu oft über den Bildungserfolg. Es gibt da unterschiedlichste Erhebungen, zum Beispiel von der OECD, die belegen, dass die Chancengleichheit ein Riesenthema oder Chancenungleichheit ein Riesenthema in Deutschland ist. Wir haben es also schwarz auf weiß vor uns liegen. Warum kommen wir trotzdem nicht voran und warum kommt dieser Wandel so langsam in die Gänge? Auch wenn wir es eigentlich sehen im Alltag und auch in Zahlen belegt vor uns liegen haben.
Ja, ich glaube, das hat schon komplexe Ursachen, die man jetzt nicht so auf einen Punkt bringen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass das System eben noch von Einzelkämpfertum lebt. Die einzelnen Lehrkräfte arbeiten noch sehr isoliert voneinander. Also ich habe mir ja international besonders leistungsstarke Schulsysteme angeschaut und dort arbeiten Lehrkräfte ganz, ganz regelmäßig und systematisch im Team und viel stärker datenbasiert und diagnosebasiert. Und die Schulsysteme stellen auch viel mehr Tools dafür zur Verfügung, also Screening-Software zum Beispiel, um den Lernstand von Kindern und Jugendlichen immer genau zu testen, um dann passgenaue Lern- und Unterrichtsangebote zu machen, die dann im Team gemeinsam gestaltet werden.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast dir andere leistungsstarke Bildungssysteme angeschaut, du hast eben diesen berühmten Blick über den Tellerrand gewagt, dir Schulsysteme angeschaut, dir Schulen angeschaut in deiner Forschung. Gibt es denn Länder, wo du sagst, die haben dich besonders beeindruckt und warum?
Ja, also am spannendsten finde ich halt Länder, in denen sehr zielorientiert, datenbasiert und gleichzeitig auch co-kreativ und co-konstruktiv zusammengearbeitet wird. Und das ist an der Spitze, würde ich sagen, sehe ich da das kanadische Schulsystem und auch das Schulsystem von Singapur. Aber auch in Europa haben wir mit Estland und auch den nordischen Ländern ganz gute Beispiele.
Man kann ja so ein Bildungssystem, das anderswo funktioniert, nicht eins zu eins auf ein anderes Land übertragen, weil es immer andere Rahmenbedingungen, andere Grundvoraussetzungen gibt. Und trotzdem, du hast Singapur angesprochen, du hast Kanada angesprochen. Was sind denn die Dinge, die wir lernen können, wenn wir da ein bisschen tiefer eintauchen in die Schulsysteme dieser beiden Länder?
Das sind Schulsysteme, die haben sich Ziele gesetzt, wirklich ambitionierte Ziele. Die haben lange über diese Ziele auch diskutiert und ko-konstruktiv, ja, sich auf Ziele verständigt. Und an diesen Zielen wird gemeinsam gearbeitet und anhand von Daten schaut man immer wieder, was haben wir erreicht und was haben wir noch nicht erreicht. Und das geht von Zielen auf der Systemebene bis hin zu Zielen ganz nah am einzelnen Kind und Jugendlichen.
Aber das ist spannend. Würdest du sagen, wir sind zu wenig ambitioniert in der Bildungspolitik? Weil am Ende des Tages, wir schicken alle unsere Kinder in ein Schulsystem, von dem wir nicht restlos zufrieden sind. Haben wir da schon aufgegeben oder warum haben wir keine ambitionierteren Ziele? Oder liegt es am Föderalismus, dass jedes Bundesland Bildungspolitik für sich selbst macht? Woran liegt es, dass wir diese Ziele nicht haben, die wir gemeinsam als Gesellschaft auch verfolgen, um voranzukommen, gerade im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen?
Es liegt schon an der Verantwortungsdiffusion, glaube ich, dass nicht genau geklärt ist, wer ist eigentlich auf welcher Ebene für was zuständig und wer ist auch in Führungsverantwortung, wirklich im Sinne von Führung und Verantwortung. Also führen heißt Prozesse strategisch nach vorne bringen und Verantwortung heißt dann auch tatsächlich sich verantwortlich zeigen für die Ergebnisse, die in bestimmten Zeiträumen erreicht sind. Und da gibt es schon länger, glaube ich, eine Verantwortungsdiffusion, dass die verschiedenen Ebenen des Schulsystems da so den schwarzen Peter hin und her schieben. Und kollektiv wird dann halt viel gejammert und es gibt immer noch eine Menge Blaming. Stattdessen müssen wir mehr ins gemeinsame Handeln kommen. Wir sehen ja, dass kollektive Wirksamkeit sehr, sehr positive Effekte hat. Also wenn Menschen kollektiv wirksam werden unter der Führung von einzelnen Personen, die strategisch das Ganze nach vorne bringen wollen, dann kommt da auch was bei raus.
Jetzt haben wir schon über deinen internationalen Blick, über deine international auch ausgerichtete Forschung gesprochen. Wenn du so zurückdenkst an Schulsysteme, die du angeschaut hast, gibt es da Beispiele von Ländern, die, weiß ich nicht, vor 10 oder 20 Jahren dort gestanden sind, wo wir heute in Deutschland stehen und die diese Transformation auch erfolgreich bewältigt haben? Gibt es sozusagen Aussicht auf Erfolg?
Ja, ich glaube, es gibt Aussicht auf Erfolg. Es gibt halt Länder, die viel früher angefangen haben, mit Digitalisierung und Daten zu arbeiten. Ontario und Alberta in Kanada zum Beispiel haben Mitte der 90er Jahre schon angefangen, datenbasiert zu arbeiten und haben dann die Digitalisierung in den 20 Jahren danach systematisch genutzt, um Daten zu erheben und Daten auch nutzerfreundlich aufzubereiten in Form von digitalen Dashboards zum Beispiel. Und das erleichtert es Führungskräften auch, strategisch zu entscheiden. Und wenn man das dann verbindet mit kommunikativen Prozessen, wo man sich auf gemeinsame Ziele verständigt und in unserem Buch Das lernende Schulsystem schlagen wir ja diesen Zieldreiklang vor aus Kompetenz und Leistungsentwicklung, dann Chancengerechtigkeit und Teilhabe wäre das zweite Ziel und das dritte Ziel Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man solche klaren Ziele hat, dann kann man passend zu den Zielen Daten erheben und aufbereiten und den Lehrkräften und Schulleitungen zur Verfügung stellen. Und dann können die gemeinsam darüber sprechen, wo stehen sie jetzt im Moment und wo wollen sie in den nächsten 3 Jahren gemeinsam hin.
Jetzt nochmal ganz kurz auf dein Buch zurückzukommen. Das hast du gemeinsam mit Brigitte Kropsch, Professorin für Schulpädagogik am KIT, geschrieben. Das heißt, das lernende Schulsystem, Paradigmenwechsel in der Bildung. Du hast schon gesagt, da geht es viel um Zusammenarbeit, um Ziele, um datenbasierte Entscheidungsprozesse. Und wenn ihr vom lernenden Schulsystem sprecht, was genau meint ihr damit?
Ein System, das nicht stillsteht, sondern das immer schaut, wo stehen wir jetzt gerade? Also was sind unsere Ziele? Was haben wir schon erreicht und was haben wir noch nicht erreicht? Ich mach's mal an einem konkreten Beispiel deutlich. Man sieht in den Daten häufig, dass zum Beispiel die Lesemotivation von Jungs in der Grundschule deutlich niedriger ist als die von Mädchen. Wenn man das sieht und auch sieht, dass sich das auf die Leseleistung auswirkt, dann kann eine Schule sich das Ziel setzen, wir möchten die Lesemotivation von Jungs steigern. Und dann hat diese Schule die Möglichkeit, sich anzuschauen, was gibt's denn dazu an Forschung und was gibt's dazu an Erkenntnissen. da sieht man dann zum Beispiel, dass es sehr stark davon abhängt, welche Art von Leseangeboten gemacht werden. Wir wissen, dass Jungs zum Beispiel lieber Sachbücher lesen als belletristische Bücher und auch an bestimmten Themen eher interessiert sind als an anderen Themen. Und das habe ich eben in Kanada gesehen. Die haben das dann aufgegriffen und haben dann zum Beispiel auch den Lesestoff im Unterricht verändert oder mehr Themen zur Auswahl gestellt, haben die Schulbibliotheken anders ausgestattet, haben ganz gezielte Leseförderangebote geplant, basierend auf dem, was man weiß. Und so hat sich dann Schritt für Schritt die Situation deutlich verbessert.
Aber das heißt einfach gesagt, nicht für jedes Kind dasselbe Buch, sondern ein bisschen ausgerichtet auf die Interessen des Kindes, auf den Horizont des Kindes. Und eigentlich sind wir dann mittendrin in der individuellen Förderung der Schülerin, des Schülers, oder?
Ja, genau. Also es geht um die Themen, was wird eigentlich gelesen, aber es geht auch um den Schwierigkeitsgrad, auf dem die Kinder lesen. Und da weiß man, dass sie idealerweise immer in ihrer Zone der nächsten Entwicklung lesen, also immer passende Lesetexte und Lektüren bekommen, die sie nicht völlig überfordern, aber die auch nicht unterfordernd sind, sondern immer ein Stück über das hinausgehen, was sie schon können. Und wenn das dann auch noch ihre eigenen Interessen bedient, dann ist die Voraussetzung schon viel eher geschaffen, dass sie motiviert auch Erfolge haben beim Lernen. Und diese Lernerfolge machen ja auch wieder Lust auf mehr Lernen.
Und genau dafür brauche ich ja diese datenbasierte Grundlage, weil wie soll eine Lehrkraft mit 28 Schülerinnen in der Klasse oder mehr genau wissen, wo die Zone der nächsten Entwicklung ist? Jetzt wird uns immer wieder nachgesagt, dass hier in Deutschland Datenschutz eine Religion ist. Wie passt es denn zusammen, datengestützte Entscheidungsprozesse und Lernprozesse auf datenbasiert zu unterstützen auf der einen Seite und den sehr hohen Datenschutzanforderungen, die wir auf der anderen Seite haben?
Ja, diese Systeme haben die Schüler-ID eingeführt. Das heißt, jedes Kind bekommt in der Vorschule eine ID zugewiesen. Und hinter dieser ID können dann auch diagnostische Daten datenschutzkonform hinterlegt werden. Zusätzlich werden Screening-Programme eingesetzt, also Screening-Software, die die Lehrkräfte dabei entlastet, diagnostisch zu testen, wo steht das einzelne Kind, was kann es schon und was kann es noch nicht. In Kanada sagt man not yet. Also man geht immer davon aus, jedes Kind kann eigentlich dazulernen mit dem passenden Förderangebot, mit den passenden Medien und Materialien. Aber wir müssen eben wissen, wo steht das Kind jetzt und was ist sozusagen die nächste Leiterstufe, die es in seinem Bildungsprozess jetzt erklimmen kann. Und um das nutzerfreundlich zu testen für alle Beteiligten, werden eben solche digitalen Screening-Programme auch genutzt, die dann den Lernstand genau identifizieren.
Wie kann man jetzt diese Erkenntnisse, die es gibt und diese Beispiele und wo man auch belegen kann, dass sie funktionieren, wie kann man die jetzt anwendbar machen für uns? Wie kann man sagen, okay, das sind die Dinge, die wir lernen können für unser Schulsystem und das wären die nächsten Schritte, die wir brauchen, um in die Umsetzung zu kommen? Weil das eine ist immer zu sehen, was anderswo möglich ist, versuchen zu ergründen, warum das möglich geworden ist und der dritte Schritt ist dann in die Umsetzung zu kommen. Und wenn wir überhaupt über Bildung diskutieren, dann reden wir ja sehr oft, also wir sind sehr präzise in der Analyse, was vielleicht alles nicht funktioniert und wir haben auch viele Ideen, wie es besser funktionieren können und ganz viele Beispiele, wie es auch funktioniert. Aber wir tun uns dann immer schwer, in die Umsetzung zu kommen. Was hindert uns daran? Warum kommen wir da nur so langsam vom Fleck? Was braucht es da? Müssen wir da nicht viel früher in der Lehrerausbildung anfangen? Wie können wir Schulen da an der Hand nehmen? Weil wenn du sagst, datenbasierte Schulentwicklung und Entscheidungen, das ist ja auch eine Art zu denken in Daten und damit richtig umzugehen und die richtigen Schlüsse zu ziehen, die ja nicht jedem so an die Hand gegeben ist, sondern wo man ja tatsächlich auch seinen Stil zu unterrichten als Lehrkraft ein Stück weit verändern muss.
Also ich denke, dass man Modellregionen braucht, die schneller agieren können, die mehr Freiheiten bekommen, vielleicht auch ein paar zusätzliche Ressourcen bekommen und die dann modellhaft das Ganze umsetzen. Und das sollten Regionen sein. Also in Dänemark gibt es zum Beispiel auch, dass ganze Stadtregionen einfach sich sehr schnell entwickelt haben. Also die Kommune Esbjerg in Dänemark zum Beispiel ist so eine Modellstadt und denen hat man einfach viel Freiheit gegeben. Gleichzeitig waren da eine Gruppe von ambitionierten Menschen und da geht es dann schneller voran. Und das sehen wir ja auch in Deutschland in der Schulentwicklung, dass es durchaus Orte gibt, wo es läuft und wo einfach die richtigen Menschen zusammen schnell nach vorne gehen und die muss man im Grunde unterstützen und durch solche Innovationsmodellregionen stärken. Ja, also auch in Finnland gibt es diese Innovation Ecosystems, also Innovationsökosysteme, dass man sagt, man schafft regional oder lokal Innovationsökosysteme und gibt denen das offizielle Go und die können dann starten und werden dabei unterstützt, die Transformation gemeinsam zu bewältigen.
Apropos Transformation, aus deiner Sicht, welche Rolle spielt die Digitalisierung? Also wir haben schon darüber gesprochen, dass wir Daten brauchen und da spielt natürlich Digitalisierung mit rein. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Unterricht vorstellt, also mein letzter Schulbesuch in Finnland und Estland, das ist so 3 Jahre her, was mich dort fasziniert hat, das ist ja kein zu 100% digitalisierter Unterricht, sondern wenn man dort schaut, da hat ein Schulkind einen Laptop für sich stehen, hat aber auch ein Buch und ein Heft dort liegen. Und was denen unglaublich gut gelingt, zumindest was mein Eindruck, ist dieser Medienbruch. Die können ganz selbstverständlich in einer Unterrichtsstunde von der einen Minute auf der anderen von dem einen Format ins nächste switchen. Da ist es total eingespielt. Bei uns ist es immer noch so ein Abbruch. Man macht was in einem Heft und dann irgendwie kommt jetzt das nächste und dann muss man irgendwie Zugang zu einer Plattform finden und dann ist man im Digitalen drinnen. Das heißt, wie digital oder wie nicht digital ist denn so ein Unterricht? Weil ich glaube, dass nicht alles auf einer Plattform stattfindet, dass nicht alles zu 100% digitalisiert ist, sieht man ja auch in diesen Ländern.
Genau, der Unterricht ist gar nicht so digital, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern der Hintergrund ist digital. Das heißt, das ganze Management ist digital, die Datennutzung ist digital, die Diagnostik ist digital. Das heißt, das Backend ist vollständig digital und nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung vollständig aus. Das Frontend, also diese Arbeit am Kind, die findet auch ohne Digitalisierung statt. Das heißt, nicht jede Fördersituation ist digital aufgeladen. Aber in der Diagnostik bietet die Digitalisierung große Vorteile und in der datengestützten Schulentwicklung ist es einfach die Möglichkeit, Informationen in Echtzeit aufzubereiten und Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen, damit sie viel zielorientierter handeln können.
Jetzt sehen wir immer wieder in unserem Schulsystem, gibt's viel Frust bei den Eltern, bei den Schülern, aber vor allem bei den Lehrkräften. Wir haben eine Situation, dass wir einen recht ausgeprägten Lehrkräftemangel haben, dass wir immer wieder sehen, dass Lehrkräfte ins Burnout schlittern, überhaupt den Schuldienst verlassen, in Frührente gehen und Ähnliches. Wenn du jetzt in Länder schaust, wo Transformation gut gelungen ist, geht es zu den Lehrkräften besser? Haben die mehr Spaß daran, an dem, was sie tun und warum ist das so?
Ja, die OECD-Thales-Studie, an der Deutschland ja nicht beteiligt ist, die aber eine sehr groß angelegte Studie ist zu den Rahmenbedingungen der Berufstätigkeit im Beruf der Lehrkraft, zeigt, dass Lehrkräfte an hochkollaborativ arbeitenden Schulen deutlich zufriedener sind mit der Berufstätigkeit. Und ich denke, dass ein Problem beim Lehrkräftemangel auch ist, dass der Arbeitsort Schule nicht den Ruf hat, ein hochmoderner Arbeitsort zu sein. Der Beruf könnte sehr attraktiv sein. Er ist in Deutschland gut bezahlt. Er ist auch gut abgesichert durch den Beamtenstatus, den die meisten Lehrkräfte ja nach wie vor haben. Aber es ist eben kein moderner, attraktiver Arbeitsort, weil diese Modernisierung in der Form nicht stattgefunden hat bisher. Und da sieht man in anderen Schulsystemen, dass Teamarbeit ganz selbstverständlich ist, dass eben diese digitalen Unterstützungssysteme schon da sind und funktionieren. Und dass einfach die Art und Weise, wie man heute arbeitet im 21. Jahrhundert, nämlich im Team digital gestützt, dass die komplett realisiert ist an diesen Schulen. Und dann ist es einfacher und es macht auch mehr Spaß. Natürlich kommen noch ein paar Faktoren dazu, wie multiprofessionelle Teams, die die Lehrkräfte auch in ihrer Arbeit unterstützen und entlasten und auch eine moderne Ausstattung des Arbeitsortes Schule mit attraktiven Möbeln und schönen Räumlichkeiten. Wenn man das alles zusammendenkt, dann kann die Schule schon ein sehr angenehmer Arbeitsort sein, weil es ist ja toll, mit jungen Menschen zu arbeiten, so nah an der Zukunft. Also wo ist man so nah an der Zukunft dran wie in der Schule, wo man jetzt mit der Generation arbeitet, die nächsten 40, 50 Jahre gestalten wird?
Also man ist auf der einen Seite nah an der Zukunft dran, weil man mit der Zukunft, nämlich mit jungen Menschen arbeitet. Auf der anderen Seite trifft man auf Arbeitsorte, die nicht state of the art im 21. Jahrhundert sind. Ich glaube, da kann sich jeder gut drunter vorstellen, was du damit meinst. Und Teamarbeit ist auch noch nicht überall angekommen. Also man sieht viele Lehrkräfte, die nach wie vor als Ich-AG funktionieren und nicht, weil sie es unbedingt wollen, sondern weil sie gar keine andere Möglichkeit dazu haben. hat das Ganze auch ein bisschen was mit Wertschätzung und Selbstverständnis zu tun. Weil ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal in Finnland war und ein paar Schulen besucht habe, was mich unglaublich beeindruckt hat, wenn du in eine Schule kommst. Ich habe von jeder Lehrkraft gehört, wenn sie begonnen hat zu erzählen, was sie tut. Sie hat immer gesagt, ich arbeite im besten Schulsystem der Welt. Jetzt kann man darüber streiten, ob Finnland tatsächlich das beste Schulsystem der Welt ist, aber das ist das Selbstverständnis der Lehrkraft, die dort arbeitet. Jetzt auf der anderen Seite, wenn ich Lehrkraft bin in Deutschland, dann lese ich ständig in der Presse, wo es denn überall brennt und also nicht im Sinne von tatsächlich Feuer, sondern wo denn überall im System Schwierigkeiten liegen, wo wir in internationalen Studien nicht mal mehr Durchschnitt sind, sondern unter dem Durchschnitt sind, wo es denn Probleme gibt. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt jeden Tag in der Früh in mein Unternehmen komme und meinen Mitarbeitern sage, wie schlecht unser Unternehmen aufgestellt ist, dann darf ich mich nicht wundern, wenn irgendwann einmal keiner mehr bei mir arbeiten will und wenn die noch bleiben, am Ende des Tages gefrustet sind. Also bringen wir als Gesellschaft Lehrkräften genug Wertschätzung entgegen, damit die auch tatsächlich spüren, dass sie etwas zurückbekommen für das, was sie geben? Weil am Ende des Tages ist es der verantwortungsvollste Job überhaupt, mit jungen Menschen zu arbeiten und sie auf die Zukunft vorzubereiten.
Ja, gerade in so einer Transformationszeit wie jetzt. Also es ist ja wirklich sehr viel Veränderung liegt in der Luft. Und wie das immer so ist, auch gerade mit technischem Fortschritt, man kann ihn positiv gestalten oder der kann eben sich negativ auswirken. Und in so einer Zeit ist es natürlich extrem wichtig, die Bildungsinstitutionen zu stärken, die Menschen zu stärken, in Bildungsinstitutionen zu arbeiten, auch durch Wertschätzung und Investitionen zu zeigen, wie bedeutungsvoll diese Arbeit ist. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren schon viel Bewusstsein entwickelt in der Gesellschaft. Also Bildung ist ein großes Thema geworden. Aber Bildung konkurriert natürlich mit anderen politischen Erfordernissen, auch die geostrategisch wahrscheinlich jetzt begründet sind. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte man wahrscheinlich schon längst viel mehr in Bildung investiert. Ja, Wertschätzung ist was anderes. Wertschätzung ist ja auch, Lehrkräften deutlich zu machen, ihr macht den wichtigsten Beruf in der Gesellschaft. Wir unterstützen euch dabei, so gut wir das können, egal ob das jetzt die Landesinstitute sind, ob das die Bildungsverlage sind, ob das die Bildungspolitik ist. Also alle unterstützen die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Du hast vorhin im Halbsatz gesagt, dann hätten wir schon viel mehr in Bildung investiert. Geht es ja tatsächlich nur um Geld? Also investieren wir in Summe zu wenig Geld in unser Bildungssystem oder ist es eher die Frage, wo geht denn das Geld hin? Weil wenn man sich auch international ein bisschen so im Vergleich anschaut, ist es jetzt nicht so, dass wir tatsächlich so viel weniger Geld pro Schülerin, pro Schüler ausgeben als andere Länder, wo die Schulsysteme gefühlt oder auch nach internationalen Studien deutlich weiter sind als wir. Also liegt es dran, wie viel Euros wir investieren oder ob wir sie richtig investieren?
Ja, ich glaube schon beides ein bisschen, aber letzteres ist ganz richtig. Wir geben recht viel Geld aus in Deutschland für Bildung und die Bildungsausgaben sind sukzessive gestiegen. Die sind nicht mehr so niedrig wie noch vor 15 Jahren. Und ich denke, es geht darum, das Geld zielorientierter auszugeben. Und da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang auch, nämlich gemeinsame Ziele. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Und auch schauen, was haben wir gemeinsam erreicht? Und dann ist das Geld, glaube ich, gut investiert. Ansonsten läuft man einfach Gefahr, dass Geld im System ist, das nicht genutzt wird, um die Probleme wirklich zu lösen.
Aber ist wie bei jeder Strategie, ganz egal, ob für eine Schule, ein Schulsystem oder für ein Unternehmen, wenn ich eine Strategie mache, brauche ich zum Start irgendwie mal eine gemeinsame Vision und ich brauche gemeinsame Ziele. Wenn ich diese gemeinsame Vision und Ziele habe, dann muss die irgendwie jeder kennen und verstehen und nachvollziehen können. Also es muss tatsächlich eine gemeinsame Vision sein. Und das nächste ist, ich muss irgendwann einmal gemeinsam aufbrechen, weil die beste Vision, das beste Ziel bringt mir nichts, wenn ich nicht loslege. Das heißt, die ersten 1, 2, 3 Schritte sind immer das Wichtigste, um auch dem Ziel näher zu kommen. Was braucht es aus deiner Sicht von der Politik, damit diese Transformation in Gang kommt? Klar, Veränderung braucht Zeit. Wie viele Legislaturperioden wird sowas denn überhaupt dauern, bis man überhaupt spürt, dass diese Transformation Ziele erreicht und dass es die richtigen Ziele sind und dass tatsächlich was weitergeht?
Also jede Führungskraft in der Bildungspolitik kann sofort damit anfangen, diese Prozesse zu unterstützen und einzuleiten. Also da kann man jetzt nicht mehr lange warten. Ich glaube, wir haben sehr viel Zeit verloren. Also der PISA-Schock war ja bekanntermaßen im Jahr 2000 und jetzt drehen wir uns irgendwie immer noch im Kreis. Also ich glaube, es muss jetzt losgehen und Wir haben ja jetzt im vergangenen Jahr gesehen, dass es auch gelingen kann, dass Bildungspolitikerinnen sogar über Parteigrenzen hinweg sich da verständigen und in eine Richtung denken. Das war ja die Initiative von auch Frau Prien, Frau Hubich und Frau Schopper. Aber wie es halt in der Politik so ist, die Menschen wechseln schnell ihre Stellen. Frau Prien ist jetzt auf Bundesebene tätig. Frau Hubich ist gar nicht mehr im Bildungsbereich. Die ist jetzt im Justizministerium. Ich sage immer, jeder ist in der Verantwortung da, wo er oder sie gerade ist. Also jede Schulleitung kann anfangen. Jeder Kultusminister, jede Kultusministerin kann anfangen und auch jede Lehrkraft kann anfangen, indem sie sich Personen sucht an der eigenen Schule, die gemeinsam handeln möchten und daraus dann ein gemeinsames Projekt machen. Also jeder von uns kann diesen Schritt in die Zukunft gehen, da wo wir stehen.
Aber ist es nicht tatsächlich so, dass man Bildungspolitik eigentlich im besten Falle von Parteipolitik emanzipieren sollte? Ja. Weil auch das zeigen andere Länder, wenn es einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gibt, wohin man denn gerne möchte mit der Bildung und wie wichtig Bildung ist, dass es leichter gelingt, gemeinsame Ziele zu formulieren und die auch über Legislaturperioden hinweg, über das Ändern von Personen oder Parteien, die jeweils in der Regierung sitzen, hinweg einen Weg zu verfolgen und dann nicht im schlimmsten Fall alle 5 Jahre einen neuen Weg zu finden.
Ja, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den wir sehen können. Internationale Systeme, die dranbleiben an ihren Zielen über die Legislaturperioden hinweg, die sich auf 2, 3 große Ziele verständigen und die dann runterbrechen auf den verschiedenen Verantwortungsebenen, aber eine kohärente Zielperspektive in alles reinbringen, die auch über die Legislaturperioden bestehen bleibt, die haben wirklich Erfolg. Denn dann kann man sagen, jeder kleine Erfolg ist ein Erfolg, der sich feiern lässt. Und in der Summe, wenn man alle kleinen Erfolge zusammen addiert, dann werden über 10, 20 Jahre die Dinge deutlich, deutlich besser. Und das können wir sehen. Also mein Paradebeispiel dafür ist Ontario in Kanada. Das ist die kanadische Provinz rund um Toronto. Die waren sehr, sehr unzufrieden mit ihren Bildungsergebnissen Mitte der 90er Jahre. Das ist also schon ziemlich lange her, 1996, 98. Viel zu hohe Schulabbrecherquoten, schlechte Ergebnisse im Bereich Lesen, im Bereich Mathematik. Und die haben sich wirklich gemeinsam auf den Weg gemacht und haben das ganze System gemeinsam weiterentwickelt, professionalisiert, gemeinsame Ziele, auch ja Standards, wie zusammengearbeitet wird, auch in welcher Regelmäßigkeit zusammengearbeitet wird. Und es geht jetzt so weit, dass man wirklich elaborierte Datendashboards hat, also ganz aufwendige Datendashboards, wo man an der Einzelschule, aber eben auch auf Ebene der Schulämter, auf Ebene der Provinz genau sehen kann, wo stehen wir im Moment, wo wollen wir hin, wo kommen wir her, und dann immer nachsteuern kann rund um diese gemeinsamen Ziele. Und das machen die jetzt seit über 20 Jahren mit den entsprechenden Erfolgen, weil Kanada ist in PISA sehr weit oben dafür, dass das ein Land ist mit einer sehr heterogenen Bevölkerung, wo man erstmal denken würde, wie geht das, dass die sich so gut verständigen können auf gemeinsame Ziele. Ein Land, das sehr viel Einwanderung hat, jedes Jahr sehr viel Einwanderung hat, und trotzdem sind sie ganz oben in der Weltspitze.
Jetzt hast du vorher gesagt, es braucht 2 bis 3 große Ziele, an denen man dranbleibt. Was wären denn die 2 bis 3 großen Ziele für die Zukunft der Bildung in Deutschland?
Aus meiner Sicht die Kompetenz- und Leistungsentwicklung der Kinder und Jugendlichen, auch vor allem im Bereich dieser sogenannten Basiskompetenzen, also Sprache und Mathematik. Und da wäre das Ziel, alle Kinder müssen die Mindeststandards erreichen, möglichst viele die Regelstandards und so viele wie möglich die Optimalstandards. Das wäre Ziel Nummer 1. Und die Art und Weise, wie ich es formuliert habe, zeigt auch schon, dass man es messen kann, weil auf die Art und Weise kann man es eben messen. Der 2. große Zielbereich ist die Chancengerechtigkeit, das heißt eine stärkere Entkopplung von sozioökonomischem Status der Familie des Kindes und dem erreichten Bildungsabschluss, also in erster Linie überhaupt das Erreichen von Bildungsabschlüssen, also die ganz starke Reduktion auch der Schulabbrecherquoten. Wir haben über 50.000 Schulabbrecher jedes Jahr in Deutschland. Das müsste nicht sein. Das wissen wir, dass man das verhindern kann über gezielte Förderung. Und der 3. Bereich, den halte ich für ganz wichtig, auch gerade in der Transformationszeit, ist der Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Wohlbefinden. Und da reden wir über neue Formen des Lernens, Deeper Learning, also projektorientierteres Lernen, das stärker auf die Förderung von Selbstregulation setzt, aber auch die Stärkung von Kunst, Musik und Sport in der Schule, also allen kreativen Ausdrucksformen und allen Möglichkeiten auch des körperlichen Ausgleichs.
Das heißt, wir nehmen mit Kompetenz- und Leistungsentwicklung, Chancengleichheit und Persönlichkeitsentwicklung. Anne, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch drei persönliche Fragen an dich. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Du hast, ja, wie wir heute schon festgestellt haben, in deiner Berufslaufbahn viele Länder besucht. Wir haben über Kanada gesprochen, wir haben über Estland gesprochen, Singapur, Australien warst du auch schon, soweit ich weiß. Gibt es denn ein Land, wo du gesagt hättest, da könntest du dir vorstellen, auch zu leben?
Viele Länder, in denen ich mir das vorstellen kann. Also Kanada auf jeden Fall. Ich finde die Menschen einfach auch unglaublich offen und die haben einfach so eine ganz ausgeprägte Kultur des Sharing. Das heißt, die geben alles weiter, alle Informationen weiter. Es ist eine lernende Gesellschaft. Da herrscht einfach eine große Zukunftsoffenheit. Im Moment fühlen sie sich sehr bedroht durch die USA, aber das führt eher dazu, dass die Kanadier noch stärker zusammenhalten als in der Vergangenheit, ist mein Eindruck. Singapur finde ich ein sehr, sehr modernes Land. Es hat natürlich eine Regierungsform, die ein bisschen anders ist als unsere westeuropäischen Demokratien, aber es ist mehr demokratisch, als wir es uns vorstellen. Es ist einfach ein sehr, sehr zukunftsorientiertes kleines Land, das sehr stark weit in die Zukunft denkt, teilweise 20, 30 Jahre in die Zukunft denkt. Die haben schon Strategien zum Umgang mit KI gehabt, da hat hier noch niemand über KI gesprochen. Also das war schon vor 5, 6 Jahren eine riesengroße Diskrepanz. Also die sind immer deutlich weiter als wir und haben, glaube ich, eine hohe Lebensqualität erreicht dort. Ich mag auch Neuseeland sehr gerne, weil die haben ein nationales Ziel, das heißt Wellbeing für alle. Das ist das einzige mir bekannte Land auf der Welt mit einer nationalen Wohlbefindensstrategie, die auf alle Lebensbereiche runtergebrochen wird, also auch auf Schulen und Universitäten. Und da gehen sie sehr ehrgeizig ran an dieses Ziel, dass Wohlbefinden in der heutigen Welt der Transformation ein ganz, ganz wichtiges Ziel für Menschen ist.
Gibt es ein Land, das auf deiner Bucketlist steht, wo du unbedingt noch hin möchtest, ganz egal ob privat oder für Forschungszwecke? Auf meiner Bucketlist steht Neuseeland, du hast es angesprochen, habe ich leider noch nicht geschafft, ist aber ein großes Lebensziel. Gibt es so ein Ziel für dich auch?
Ja, ich bin sehr neugierig auf China in seiner gesamten Ambivalenz. Ich war noch nie länger in China, bin dann nur mal umgestiegen. Wir haben seit vielen Jahren chinesische Besuchergruppen, die nach Heidelberg kommen, um sich auch Bildungsinstitutionen anzuschauen, Kitas, Schulen, Universitäten. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Breakneck, über diesen unglaublichen Wandel, den China durchlaufen hat in so kurzer Zeit. Mir ist sehr bewusst, dass es ein autoritäres System ist und kein demokratisches System. Ich habe eine intellektuelle Neugier zu verstehen, wie die arbeiten und bin gleichzeitig auch kritisch. Aber diese Asymmetrie, dass die Chinesen so viel von uns gelernt haben in den letzten Jahren und wir uns nicht für sie interessieren, die macht mir große Sorge.
Jetzt darf ich noch einmal zurückkommen auf Kanada. Also ich persönlich nehme vom Gespräch heute mit dieses Not Yet, das mir unglaublich gut gefällt, weil es eine Perspektive nach vorne öffnet. Ich habe ein Interview von dir gehört, da hast du ganz begeistert erzählt, wie in Kanada Schulbibliotheken wieder an Bedeutung gewinnen, wie sie als zentrale, schön gestaltete Orte eine Möglichkeit schaffen, dass Kinder die Freude am Lesen wieder gewinnen. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, gibt es Bücher oder Geschichten, wo du sagst, die haben damals bei dir die Freude am Lesen entfacht?
Ja, immer Astrid Lindgren. Also die Frau war einfach absolut genial. Die Bücher haben mich alle ganz stark geprägt, wie auch, glaube ich, meine gesamte Generation. Vor allem auch junge Frauen damals sehr stark von Astrid Lindgren geprägt waren. Und ich habe auch mit Begeisterung Judith Kehr gelesen, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und es ist natürlich auch wieder hochaktuell, die Gefahren von Diktatur und Totalitarismus nicht zu unterschätzen.
Und jetzt als erwachsener Mensch, würdest du sagen, du kommst noch genug dazu, Geschichten zu lesen oder sind es ausschließlich Fachbücher?
Ich lese auch Geschichten und zunehmend höre ich auch sehr gerne Geschichten. Ich höre viel Hörbuch, weil ich dabei laufen kann und weil ich beruflich sehr viel sitzen muss, bin ich sehr dankbar, wenn ich laufen kann und gleichzeitig Geschichten hören. Das ist eine Entdeckung aus der Corona-Zeit und für die bin ich sehr dankbar.
Anne, wir haben heute gelernt, dass auch eine schöne Schulbibliothek der einfache Zugang zu Büchern zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen kann. Vielen Dank, dass du heute Mut gemacht hast, weil Beispiele gelungener Transformation aus anderen Ländern natürlich auch immer Mut machen und zeigen, wie es gelingen kann. Und auch sehr, sehr konkrete Handlungsempfehlungen, die du aussprichst und auch in deinem Buch gezeigt hast und uns all zeigt, dass es Perspektive gibt und dass Veränderung machbar ist. Danke für das spannende Gespräch und danke fürs Dabeisein bei Zeugnis Zukunft.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge Zeugnis Zukunft gibt es dann in 3 Wochen wieder. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr mögt, und abonniert den Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.